Supermärkte blieben geschlossen, Kindergärten blieben zu, Schulunterricht konnte auch nicht stattfinden, denn die Lehrerin war nicht da. Und sogar Flieger mussten am Boden bleiben, weil Flugbegleiterinnen nicht zur Arbeit erschienen waren. Wir reden heute über den 24. Oktober 1975, den Tag, an dem die Frauen in Island streikten. Und zwar wirklich fast alle.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
90% der isländischen Frauen gingen an diesem Tag demonstrieren statt arbeiten, um zu zeigen, ohne uns läuft in diesem Land gar nichts. Gleichberechtigung, faire Löhne und bessere Kinderbetreuung, das waren ihre Forderungen. Wie ist es zu diesem Tag gekommen? Was hat er verändert? Und ist Island dadurch ein Land geworden, in dem Gleichberechtigung herrscht? Das wollen wir besprechen in dieser Folge von Eine Stunde History heute. Und kleiner Teaser schon mal zum letzten Punkt. Die isländischen Frauen haben die Aktion mehrmals wiederholt, zum letzten Mal vor 2 Jahren.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Also, die Frauen in Island haben an diesem 24. Oktober 1975 das öffentliche Leben ganz schön durcheinander gebracht. Aber es war nicht das erste Mal, dass Frauen zu diesem Mittel gegriffen haben, um etwas durchzusetzen. Was kannst du uns aus der Geschichte über Frauenstreiks erzählen?
Ich bin da wirklich ganz, ganz weit zurückgegangen, und zwar zum griechischen Komödiendichter Aristophanes. Der hat das Werk Lysistrata um 410 vor Christus geschrieben und am 20. Jahrestag des Peloponnesischen Kriegs, also Athen gegen Sparta, das wissen wir noch aus der Schule, aufgeführt. In diesem Stück, da verweigern sich die Frauen sexuell, sowohl in Athen als auch in Sparta ihren Männern gegenüber, und zwar so lange, bis diese den Krieg beenden würden. Und in der Komödie zumindest haben die Frauen Erfolg. Also ein erfolgreicher Sexstreik, den Aristophanes da aufgeschrieben hat.
Das kann ich mir vorstellen, dass das ein gutes Druckmittel war. Gab es denn noch weitere Streiks, auch mit anderen Hintergründen?
Naja, also die in der griechischen Antike beschriebenen Streiks, das sind natürlich die Ausnahmen. Später ging es um handfeste soziale Ungerechtigkeiten, die Frauen einfach nicht länger hinnehmen wollten und gegen die sie angegangen sind. In Österreich beispielsweise war genau wie im Deutschen Reich die Textilindustrie von den Folgen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert besonders betroffen. Und das führte in einigen Fällen zu Maschinenstürmereien, aber die Streiks der Frauen in Österreich, die liefen eben im Gegensatz dazu gewaltfrei ab. 1893 traten rund 700 Frauen in einer Appreturfabrik, das war eine Fabrik, in der Textilien veredelt wurden, in den Streik. Sie wollten einen freien Tag am 1. Mai, eine bessere Bezahlung und die Reduzierung ihrer Arbeitszeit auf 10 Stunden pro Tag. Der Streik dauerte 3 Wochen, die Forderungen wurden erfüllt und die beiden Organisatorinnen, denen vorher gekündigt worden ist, die wurden wieder eingestellt.
Also erfolgreich gelaufen, kann man sagen. Das waren ja klassische Gewerkschaftsforderungen, die da die Frauen in Österreich durchgesetzt haben. Aber es gibt und gab ja auch noch andere Themen, für die gestreikt wurde.
Ja, ich habe da auch ein Beispiel gefunden, zum Beispiel 1970 in den Vereinigten Staaten. Im August diesen Jahres beteiligten sich etwa 50.000 Frauen am Streik für mehr Gleichberechtigung in den USA wie in anderen Ländern auch. Es gab keine gleiche Bezahlung, es gab keine Chancengleichheit im Beruf und vielfach waren Frauen im Alltag vom Einverständnis ihrer Ehemänner abhängig, wenn sie arbeiten wollten oder anderen Dingen nachgehen wollten, als die eigenen Kinder großzuziehen.
Ja, die Gleichberechtigung in den 2000er Jahren, da nahmen die Frauenstreiks zu diesem Thema auch immer weiter zu. Also das kann man schon sagen, das ist ein Dauerbrenner-Thema, ne?
Ja, das kann man wirklich wohl sagen und man kann eigentlich auch nur den Kopf schütteln. In Spanien im Jahr 2018 stand eine große Demonstration unter dem Motto, wenn Frauen streiken, dann steht die Welt still. In Luxemburg im Jahr 2020 gingen Frauen auf die Straße wegen ungleicher Verteilung der Arbeit und sie wollten bezahlt werden für ihre Erziehungsarbeit. Aber in Argentinien ging es zum Beispiel 2015 um Gewalt gegen Frauen. Also, es ist vor allem die soziale Ungerechtigkeit, die Frauen heutzutage in den Streik treten lassen, die dauerhafte Doppelbelastung mit Familie und Arbeit und eben die ungleiche Bezahlung. Und über allem die männliche Dominanz, die in keinerlei Hinsicht zu rechtfertigen ist oder war. Aber das waren ja auch die Gründe für den Streik der Frauen auf Island.
Also Streiks zu ähnlichen Themen hat es später dann in vielen, vielen Ländern gegeben. Aber jetzt gucken wir uns noch mal genauer diesen Streiktag in Island an, 1975. Grit Eggerichs nimmt uns mit zurück zu diesem Tag.
I said goodbye.
Ich verabschiedete mich von meinen drei Jungs, meinem Mann und meinem Schwager. Ihr findet schon was zu essen. Ich komme vor Mitternacht zurück.
I'm coming back before midnight.
Auf Wiedersehen.
Ich begann den Tag, indem ich mit zwei Freundinnen aus der Rotstrumpfbewegung zum Radio ging. Wir übernahmen einfach das Programm und erklärten, dass die Frauen jetzt die Macht übernommen hätten.
Augusta Prokkelsdottir und Vilborg Hardardottir waren zwei von zehntausenden Frauen, die am 24. Oktober 1975 einfach mal nicht da waren. Sie sind nicht zur Arbeit gegangen, haben keine Kinder gewickelt, keine Oma gepflegt, Schülerinnen gingen nicht in den Unterricht. Und wer in Reykjavik wohnte oder in der Nähe, ging zur Demo.
Ich marschierte in der ersten Reihe mit einer roten Fahne. Wir hatten diese Fahnen extra für diesen Tag anfertigen lassen. Bisher hatten wir unsere alten Fahnen benutzt, aber diese neuen waren aus extra dünnem Material, damit sie schön flattern würden. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie es war, die Straße runterzuziehen mit diesen roten Fahnen. Es war eine großartige Sache.
Rund 90% der isländischen Frauen haben mitgemacht bei dem Streik. Die Vorbereitungen dafür hatten schon ein Jahr vorher begonnen. Die Vereinten Nationen hatten das Jahr 1975 zum Jahr der Frau erklärt. Und die Feministinnen auf der Insel haben dann überlegt, wie sie dieses Jahr begehen könnten. Vilborg Hardardottir war eine von ihnen.
Wir waren die radikalste Frauengruppe zu dieser Zeit in Island. Und wir fanden sofort, dass es sehr nett sein würde, einen Generalstreik zu organisieren, um zu zeigen, wie wichtig Frauen sind auf der Arbeit, aber natürlich auch als Hausfrauen zu Hause. Wenn wir wollten, dass es ein allgemeiner Streik würde, dann müssten wir sehr geschickt vorgehen. Denn es gab viele bürgerliche Frauen und wir wollten ja, dass alle mitmachen würden.
Und wie hat das geklappt? Zuerst mal gab es einen demografischen Vorteil. In Island wohnten damals so viele Menschen wie heute in der Stadt Kiel. Rund 250.000. Im Grunde kannten sich alle über ein paar Ecken. Und die isländischen Frauen hatten die gleichen Probleme wie Frauen in anderen Ländern.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In der Hauptstadt Reykjavik demonstrierten etwa 25.000 Frauen. Auf dieser Kundgebung warfen sie den Männern vor, Frauen seien im Berufsleben nur dann gefragt, wenn Stellen mit Niedriglöhnen zu vergeben seien. Die weiblichen Beschäftigten verdienen auf der Insel 30% weniger als ihre männlichen Kollegen.
Und auch auf der Insel waren Frauen traditionell fürs Putzen zuständig, fürs Wäschewaschen und dafür den Haushalt zu organisieren. Damit waren nicht nur Feministinnen unzufrieden. Auch die Gemäßigterinnen wollten aktiv werden. Obwohl die nicht gerade einen Frauenstreik auf der Agenda hatten, sagt Sigridur Torgisdottir.
Streik klingt immer nach so einer politischen Konfrontation und Forderung. Und das wurde entschärft dadurch, dass man hat gesagt, die Frauen nehmen sich einen freien Tag. Kvenner fri, frauenfrei.
Die Tagesschau hat damals Bilder von der Menschenmenge in Reykjavik gezeigt. Omas in Strickjacke, Frauen in Latzhosen, Pfeife rauchend. Auf den Fahnen Frauenzeichen mit geballter Faust. Die Landfrauenvereine haben mitgemacht, die Gewerkschaften, Hausfrauen, Arbeiterinnen, Angestellte. Und auch Männer haben demonstriert. Wie sie dazu Zeit gefunden haben, das fragt sich, denn sie mussten an dem Tag ja die ganze Care-Arbeit machen. Das Resümee im isländischen Fernsehen:
In ganz Island wurden heute die Betten nicht gemacht, kein Geschirr gespült, das Telefonsystem fiel aus, die Zeitungen erschienen nicht, die Theater waren geschlossen, die nationalen Fluggesellschaften sagten Flüge ab. Und die meisten Schulen waren geschlossen.
An diesem Tag im Oktober 1975 wurde klar, dass die Gesellschaft sich so viel Ungleichheit nicht leisten kann. Gleichheit, unabhängig vom Geschlecht, wurde ein Jahr später in der Verfassung festgeschrieben. Gleichberechtigung wird heute als Schulfach gelehrt. Frauen verdienen zwar auch in Island noch immer weniger als Männer, aber der Pay Gap ist der kleinste weltweit.
Für mich ist das Wichtigste, dass die Frauen dadurch an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gewonnen haben. Sie sind inzwischen fordernder. Nach dem Streik war es, als hätte man einen Stein ins Wasser geworfen. Ich treffe immer noch Frauen, die sagen, dieser Tag und dass ich da teilgenommen habe, hat mein Leben verändert.
Grit Eggerichs war das über den Streik der isländischen Frauen im Oktober 1975. Und über diesen Tag und die Folgen spreche ich jetzt mit Svana Helen Björnsdóttir. Sie ist heute Unternehmerin in Island. 1975 war sie noch Schülerin. Hallo, Frau Björnsdóttir.
Ja, guten Tag.
Sie waren Schülerin, Sie waren, glaube ich, 14 Jahre alt und Sie waren nicht dabei beim Streik. Aber können Sie sich trotzdem noch irgendwie an diesen Tag erinnern?
Ich erinnere mich nur vage an diesen Tag und ich habe erst viele Jahre später eine Verbindung dazu aufgebaut. Ich erinnere mich daran, dass ich mich fragte, ob meine Mutter und meine Großmutter, die beide Hausfrauen waren, an diesem Tag teilnehmen würden und in die Innenstadt von Reykjavik gehen würden, um gegen die Ungleichbehandlung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt zu protestieren. Nicht nur in Bezug auf den Lohn, sondern auch dafür, dass die Arbeit der Frauen überall in der Gesellschaft gewürdigt wird. Und dann erinnere ich mich, dass in den Fernsehnachrichten am Abend dieses Tages wurde berichtet und Bilder gezeigt von Tausenden von Frauen, die sich im Stadtzentrum von Reykjavik versammelt hatten. Und ich fand, es seien unglaublich viele Frauen. Dennoch kannte ich damals keine einzige Frau, die teilgenommen hatte, erst viel später.
Ja. Wie haben Sie denn zu der Zeit das Verhältnis von Frauen und Männern in Island erlebt? Wie war das zum Beispiel bei Ihnen zu Hause?
Ach, ich wuchs in einem sehr traditionellen Elternhaus auf, in dem die Arbeitsteilung zwischen Mutter und Vater klar definiert war. Meine Mutter arbeitete zu Hause und kümmerte sich um den Haushalt und die Erziehung ihrer vier Töchter. Ich bin die Älteste. Mhm. Und mein Vater war Ingenieur und arbeitete außer Hause und kümmerte sich um die Haushaltsfinanzen. Und so war es auch bei meinen Großeltern, wo ich öfter war. Und mein Großvater arbeitete als Manager in einem Familienunternehmen, während meine Großmutter sich um den Haushalt kümmerte. Und sowohl mein Großvater als auch mein Vater fanden es unvorstellbar, dass ihre Frauen außer Hause arbeiten. Sie empfanden es als Zeichen dafür, dass sie als Familienväter ihre Familie nicht ernähren konnten.
Also ganz traditionelle Familienbilder noch damals.
Ja, und das war im Jahre 1975 und Männer dominierten das Berufsleben und die Politik. Und die Stellung der Frau war größtenteils noch im häuslichen Bereich. Die Frauen kümmerten sich um den Haushalt und die Kinder. Aber es wurde jedoch immer deutlicher, dass Frauen gleiche Berufschancen und gleichen Lohn aufgrund derselben Ausbildung forderten.
Hm. Sie haben jetzt eben gesagt, dass Sie später erst Frauen kennengelernt haben, die an diesem Streiktag teilgenommen haben und dass dieser Tag auch für Sie erst später Bedeutung bekommen hat, wichtig geworden ist. Wann war das und wie ist das passiert?
Ja, die Bedeutung des Frauenstreiks wurde mir erst klar, als ich mein Ingenieurstudium abgeschlossen hatte und ich begann als Ingenieurin in einer von Männern geprägten Umgebung zu arbeiten. Ich war damals die einzige Frau unter den Ingenieuren am Arbeitsplatz. Und in Sitzungen wurde ich gebeten, den Kaffee zu holen und den anderen Teilnehmern, die alle Männer waren, den Kaffee einzuschenken. Oh, weil es, als es hieß, viel angenehmer galt, wenn eine junge Frau diese Aufgabe übernahm, anstatt ein Mann. Und erst dann verstand ich wirklich, welche Bedeutung der Kampf um Gleichberechtigung und der Frauenstreik für mich, für die isländische Gesellschaft gehabt haben. Ja, das ist wahr. So war das.
Und wie haben Sie das gemacht? Also haben Sie das?
Zuerst habe ich das gemacht, aber dann später auch nicht. Dann habe ich protestiert und gesagt, nein, das möchte ich nicht machen.
Ja. Wie hat dieser Tag Island verändert und auch Sie persönlich, der Streiktag?
Ja, der Frauenstreik am 24. Oktober 1975 markierte einen Wendepunkt in der Gesellschaft des Gleichberechtigungskampfes in Island. Dieser Tag war nicht nur ein Protest, er war ein gemeinsames Erwachen. Es heißt, dass etwa 90% der isländischen Frauen ihre Arbeit niedergelegt haben, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch zu Hause, um zu zeigen, welchen wirklichen Wert ihre Arbeit für die Gesellschaft hatte. Und die wichtigsten Veränderungen, die sich daraus ergaben, waren erstens erwachtes gesellschaftliches Bewusstsein. Zum ersten Mal sahen Männer und auch Kinder direkt, welche Auswirkungen es hatte, wenn Frauen ihre Arbeit niederlegten. Schulen, Büros, Geschäfte und sogar Rundfunkanstalten mussten schließen. Und dies wurde zu einer sichtbaren und greifbaren Erinnerung daran, dass die Gesellschaft vom Arbeitsbeitrag der Frauen getragen wird. Und zweitens begann eine neue Generation der Gleichberechtigungsbewegung. Der Frauenstreik entfachte Begeisterung bei einer neuen Generation von Frauen, die begann, sich weiterzubilden und gleiche Löhne sowie gleiche Anerkennung zu fordern. Er wurde zu einer Inspirationsquelle für Frauen in Politik, in Wirtschaft und auch in Kultur. Mehr Raum einzunehmen und öffentlich Einfluss auszuüben. Und das hat auch drittens gesetzliche und politische Veränderungen gebracht. Als Folge dieses Tages wurde ein Jahr später, 1976, der Gleichstellungsrat gegründet in Island. Und das erste Gleichstellungsgesetz in Island wurde verabschiedet. Es kamen noch mehr. Und diese Gesetze gehörten zu den ersten ihrer Art weltweit und bildeten die Grundlage für eine offizielle staatliche Gleichberechtigungspolitik.
Ja.
Und viertens, das war der Einstellungswandel vom Schweigen zur Diskussion. Nach diesem Tag wurde es selbstverständlich, über die Rolle der Frau in der Gesellschaft zu sprechen. Themen, die zuvor als unangenehm oder sogar unangebracht galten, Lohnunterschiede, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die Wertschätzung der Hausfrauenarbeit wurden nun Teil der öffentlichen Diskussion und sogar ein Thema im Parlament.
Frau Björnsdottir, Sie sind ja selbst Unternehmerin. Sie haben ein Unternehmen gegründet und Sie haben das auch viele Jahre geleitet in Island. Glauben Sie, dass eine Karriere wie Ihre möglich gewesen wäre ohne diesen Streik?
Ja. Es ist unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Es wäre zumindest viel schwieriger gewesen.
Und wie war das bei Ihnen im Unternehmen? Wer hat denn da den Kaffee dann gekocht?
Ich habe den Kaffee gekocht, gerne gekocht, aber also wir haben alle Kaffee gekocht. Das wurde kein Thema dann später.
Ja. Würden Sie sagen, dass heute Frauen und Männer in Island die gleichen Chancen und die gleichen Rechte haben?
Angesichts der Tatsache, dass Frauen und Männer biologisch unterschiedlich sind, scheint mir in Island eine weitgehende Gleichberechtigung zu herrschen, allerdings nicht vollständig. Denn die Geburt von Kindern und die Betreuung in den ersten Lebensjahren prägen das Leben der Frauen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe selbst 3 Söhne. In Island haben Väter jedoch Anspruch auf Vaterschaftsurlaub, der es ihnen ermöglicht, zu Hause bei ihren Kindern zu bleiben, ich glaube bis zu 6 Monaten nach der Geburt des Kindes. Aber in Island arbeiten Frauen immer noch häufiger als Männer in schlecht bezahlten Berufen, etwa als Reinigungskräfte oder in der Pflege.
Also ist die Gleichberechtigung immer noch nicht in allen Bereichen vorhanden?
Nein, würde ich nicht sagen. Nein, leider nicht.
Sie haben ja, Frau Björnsdottir, ja auch sehr lange in Deutschland gelebt. Sie sprechen ja auch sehr gut Deutsch. Sie haben an der TU Darmstadt studiert. Wie haben Sie denn die Situation von Frauen in Deutschland erlebt im Vergleich zu den Isländerinnen?
Als Studentin an der TU Darmstadt habe ich mich meistens wohl gefühlt. Es war jedoch deutlich zu spüren, dass Frauen und Männer im Bereich der Elektrotechnik nicht als völlig gleich angesehen wurden. Nachdem ich meinen Vortrag über meine Studienarbeit gehalten habe, fragte mich der Professor vor mehreren Anwesenden, welchen Weg ich gehen wolle in der Zukunft, ob ich eine Karriere anstrebe oder eine Familie gründen wolle. Ich antwortete damals, dass ich darin keine Probleme sehe, denn diese Frauen seien berufstätig und hätten gleichzeitig Kinder und Familie. Das funktionierte sehr gut. Und da sah mir der Professor fest in die Augen und sagte: Aber Frau Björnsdottir, das geht nicht. Sie müssen wählen, entweder Karriere oder Familie. Und er gab mir für meine Studienarbeit die Note 1-. Und mir wurde später erzählt, dass die Frage des Professors darüber entschieden habe, ob ich die Note 1 oder 1- bekommen würde. Mit der Note 1 hätte ich vermutlich ein Angebot für eine Doktorandenstelle erhalten. Aber meine Doktorarbeit habe ich dann später an der Uni Reykjavik geschrieben.
Das war nicht möglich in Deutschland.
Nee, und nach dem Abschluss meines Studiums arbeitete ich ein Jahr lang in einem großen deutschen Unternehmen, wo ich in einer Ingenieurabteilung die einzige Frau war. Und da wurde ich als Frau ausgeschlossen. Ein deutscher Kollege, der zum Islamkonvertit war, weigerte sich nämlich mit mir als Frau nicht nur zu arbeiten, sondern wollte er nicht im selben Raum sein wie ich. Und da wurde ich zur Seite geschoben.
Svanna Helen Bjørnsdóttir war das. Sie ist isländische Unternehmerin und war zwar beim Streik nicht dabei, aber er hat ihr Leben maßgeblich beeinflusst. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Bjørnsdóttir.
Ich danke ebenfalls.
Matthias, die isländische Geschichte, die können wir jetzt hier natürlich nicht komplett erzählen, aber vielleicht hast du ja noch ein paar Stichworte, die für das Thema Gleichberechtigung interessant sind.
Ja, die habe ich wohl gefunden. Ist natürlich nicht vollständig wie immer. Aber wichtig ist, Island war lange Zeit ein Freistaat. Und dann von 1262 bis 1380 erst unter norwegischer und dann unter dänischer Herrschaft. Diese dänische Herrschaft, die dauerte bis 1944. Dann erklärte sich Island für unabhängig. Aber schon 1882 hatten Frauen ein beschränktes Wahlrecht, aber nur bei lokalen Wahlen. Das könnte man vielleicht heute mit Kommunalwahlen vergleichen. Witwen und andere unverheiratete Frauen, die einen unabhängigen Haushalt führten oder einem solchen vorstanden, bekamen in diesem Jahr nicht nur das aktive, sondern auch das passive Wahlrecht eben bei diesen Kommunalwahlen, sagen wir mal.
Und wann sind diese Einschränkungen aufgehoben worden?
Ja, das begann im Jahr 1915, also im europäischen Gesamtvergleich war das dann schon relativ früh. Davor wurde das Wahlrecht für Frauen in Finnland und in Norwegen eingeführt. Und in Island kam das Wahlrecht für Frauen dann scheibchenweise hinterher. Denn zunächst galt ein Wahlalter von 40 Jahren und diese Grenze sollte jährlich um ein Jahr sinken, bis 25 Jahre erreicht sein würde. Aber den Isländerinnen und Isländern dauerte das wohl zu lange, sodass das allgemeine Wahlrecht ab 25 schon im Jahr 1920 eingeführt wurde.
Gucken wir uns mal genauer an, was für eine Stellung die Frauen in der isländischen Gesellschaft hatten und heute haben, mit Kristín Jóhannsdóttir. Sie ist Historikerin und Journalistin. Hallo, Frau Jóhannsdóttir.
Ja, guten Tag.
Wie war die Situation von Frauen auf Island denn vor dem Streik 1975?
Ja, das war, ich nehme an, ähnlich wie auch in den anderen nördlichen Ländern und, ja, sagen wir mal, Nordeuropa. Ich meine, die Frauen waren natürlich in Nachteil in sehr, sehr vielen Bereichen. Also die haben eben die schlechteren Gehälter gehabt, sie waren nicht in Führungspositionen und also es waren so einige Sachen, also die nicht so toll waren. Und natürlich der Grund, warum dazu gekommen ist, dass es diesen Streik gab, ja, das war natürlich die UNO. Hat entschieden, dass man 1975 bis 1985 zu so Jahrzehnt der Frauenrechte macht.
Ja.
Und da gab es auf Island so einige ganz pfiffige Frauen, die sich zusammengesetzt haben und gemeint haben, also jetzt sollen wir das machen, jetzt müssen wir was machen. Und das war eigentlich unglaublich, wie gut das organisiert war. Sie haben da verschiedene Gremien gehabt. Eine war für die Medien da, eine war für ganz Island, da waren sehr damit beschäftigt, also dass Frauen im ganzen Land irgendwie mitmachen und informiert sind. Und sie haben alle Frauen zusammengerufen, nicht nur berufstätige Frauen, auch Hausfrauen und dann die Bäuerinnen. Und man hat versucht, wirklich alle Bereiche irgendwie an den Tisch zu ziehen. Und so ist das dann auch gelungen, aus diesem Streik so eine große Veranstaltung zu machen.
Jetzt hat ja die UNO dieses Jahrzehnt der Frauen nicht nur für Island ausgerufen, sondern für alle. Warum hat es dann ausgerechnet in Island diese Streiks gegeben?
Ja, ich habe ja auch so es geschafft, also eine von diesen Frauen zu treffen, die mit dabei waren. Also und sie meinte einfach, dann gab es so kleinere Kliken an Frauen, die gemeint haben, also so kann es nicht weitergehen, also wir werden schlechter bezahlt als die Männer und so weiter. So es gab schon ein paar Frauen, die eben so weit waren, zu begreifen, also dass das natürlich überhaupt nicht geht.
Sind denn die Isländerinnen besonders kämpferisch im Vergleich zu anderen Frauen in anderen Ländern? Oder hartnäckig?
Es ist schwer zu sagen. Die Frauen auf Island denken, also dann will ich zurückgehen in die Sagas. die Frauen in diesen Sagas, also sie hatten so viel zu sagen. Sie hatten, sie konnten sich scheiden lassen, sie konnten fremdgehen und danach mit Mitgift und alles einfach aus dem Haus ziehen. Sie haben Befehle gegeben, aber dann kam die Christianisierung und dann hat sie natürlich alles geändert und dann wurden die Frauen eben ans Herd geschickt und haben zu hören bekommen, also ihr habt hier nichts zu sagen.
Was hat sich denn dann seit diesem ersten Streik 1975 getan in der Gleichberechtigung?
Also hätte es nicht diesen Streik und diese organisierten Frauen gegeben, dann hätten wir nicht die erste demokratisch gewählte Frau auf der Welt als Präsidentin bekommen. Mhm. Also ich glaube schon, also dass das sehr viel damit zu tun hatte und man war sehr stolz darauf, als damals die Vigdis Finnbogadóttir es geschafft hat und sie ist wirklich ein sehr großes Vorbild. Sie war alleinerziehende Mutter und das fanden wir hier also wirklich ganz, ganz toll, dass das geklappt hat, dass sie gegen den Männern die Präsidentenwahlen 1980 gewonnen hat. Ja. Und ich behaupte, also das war wirklich schon die große Revolution, aber danach ging es dann weiter, also wo die Frauen gesagt haben, also wir haben immer noch nicht alles erreicht und wir haben sehr, sehr viel, was wir noch erreichen müssen. Und dann kam es 1983, dann wurde die Frauenpartei gegründet.
Ja.
Partei der Frauen und sie wurden gleich ins Parlament gewählt. Und diese Frauenpartei gab es bis 1999.
Warum haben die sich aufgelöst?
Irgendwie sind sie auseinandergegangen, weil dann waren sie besser vertreten in anderen Parteien. Aha. Und einige dieser Frauen haben weitergemacht, aber dann eben in den klassischen anderen Parteien. Und seit der Zeit dann ging es dann immer besser und besser mit der Anzahl der Frauen im Parlament. Also Frauen sind etwa die Hälfte von allen Abgeordneten auf Island. Und da hat man schon richtig Gleichberechtigung. Und wenn man bedenkt, dass so Frauen auf Island heute sind in Spitzenpositionen. Wir haben eine Frau als Präsidentin heute, die Premierministerin, das ist eine Frau, die Bischöfin von Island ist eine Frau, Chefin der Polizei, eine Frau, die Außenministerin. Also das kann sich sehen lassen.
Wie sieht es denn aus mit der Bezahlung? Stichwort Gender Pay Gap. Gibt es das auf Island?
Es gab natürlich diese Zeit und das gibt es immer noch, also wo es einfach heißt, wenn man zwei Kandidaten hat, die gleiche Qualifikation haben, Mann und Frau, dann nimmt man die Frau, so versucht man Gleichberechtigung zu schaffen. Also ich könnte als Frau klagen, wenn ein Mann genommen wird, gleiche Löhne für gleiche Arbeit. Mhm. Klappt natürlich nicht überall, aber wir sind da auf einem guten Weg, würde ich sagen.
Sie haben ja auch lange in Deutschland gelebt. Sie haben in Berlin unter anderem studiert. Wenn Sie jetzt mal so vergleichen, das Standing der Frauen auf Island und in Deutschland, wie sieht das im Vergleich aus?
Was ich damals, als ich auf dem deutschen Arbeitsmarkt war, also dann fand ich manchmal etwas seltsam, wie wenige Frauen ich um mich hatte, die zum Beispiel kleine Kinder hatten. Mhm. Also hier ist das also eine Selbstverständlichkeit, dass eine Frau, die studiert hat und die was zu sagen hat, dass sie arbeiten geht. Aber ich musste mich manchmal verteidigen. Ich hatte zwei junge Kinder und ich war alleinstehend. Und ich habe oft zu hören bekommen, ob ich das für richtig halte, dass ich arbeiten gehe und dass meine Kinder von Au-pair-Mädchen betreut werden. Das passiert nicht in Island.
Ja, ja. Es hat ja in Island immer wieder noch Streiks gegeben. Das war ja nicht der letzte 1975. Es gab mehrere weitere, zuletzt 2023. Heißt das, dass die isländischen Frauen immer noch nicht am Ziel sind?
Nein, wir sind noch nicht am Ziel. Und es ist noch was, wo sie so einiges noch schaffen müssen, dass, wenn es kommt zu Privatfirmen, also Vorstand von einer Privatfirma, also dann 8 Männer und eine Frau oder nur Männer. Da sind die Frauen in großer Minderheit, aber das sind Privatfirmen. Da ist es ja nicht so etwas, was man einfach staatlich steuern kann.
Ja, also es gibt und einen Unterschied zwischen staatlichen Behörden und Privatfirmen.
Ja, das sind zwei verschiedene Sachen.
Ja, und bei der Privatwirtschaft gibt es noch einiges zu tun, sagen Sie.
Richtig, ja.
Ja. Christine Johansdottir war das. Sie ist Historikerin und Journalistin, hat uns erzählt über den Streik und was sich seitdem getan hat in Sachen Gleichberechtigung in Island. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke sehr.
1975, Matthias, das ist ja schon ein bisschen her, 50 Jahre um genau zu sein. Und Island kann man jetzt auch nicht unbedingt mit anderen und vor allem größeren europäischen Staaten vergleichen. Lass uns doch aber mal auf Deutschland gucken. Wie sieht es denn aus bei uns mit organisierten Frauenstreiks?
Naja, es gibt Frauenstreiks natürlich auch in anderen Formen als die von 1975, jedenfalls wenn ich das richtig verstanden habe. Frauenstreiks sind heute expressis verbis eher feministische Streiks. Sie haben einen klaren politischen Inhalt. Sie wollen durch Arbeitsniederlegung und Streiks ökonomischen und gesellschaftlichen Druck erzeugen. Und dabei geht es nicht nur um Ungleichbehandlung oder unfaire Bezahlung, sondern vor allem auch um neue gesellschaftliche Arbeits-, Umgangs- und natürlich auch Beziehungsformen.
Das sind ja Forderungen, die auf der einen Seite selbstverständlich sein sollten, aber wenn man mal in die Realität guckt, hört sich das doch alles sehr weit weg an.
Ja, das ist wirklich sehr utopisch teilweise, aber diese neuen Formen des Streiks sind vielleicht auch notwendig, um Stagnation und Krisen in einer Gesellschaft zu überwinden. Vielleicht könnte in diesen Formen des Protestes ja auch ein Anstoß enthalten sein über den Zustand der Arbeitswelt, der Umgangsformen in der Gesellschaft oder der Probleme beispielsweise in den Sozialversicherungssystemen ernsthaft nachzudenken und dann eben neue Wege zu gehen. Wer weiß das schon?
Wofür und wogegen gehen Frauen heute auf die Straße? Das bespreche ich jetzt mit Lea Suse-Michel. Sie ist Journalistin und Autorin und seit 2006 ist sie leitende Redakteurin von Anschläge, das feministische Magazin. Hallo Frau Suse-Michel.
Hallo.
Frau Suse-Michel, was verstehen wir unter einem feministischen Streik?
Schwierige Frage. Es lässt sich nicht immer ganz leicht abgrenzen, was tatsächlich jetzt als Streik firmiert. Allen feministischen Streiks ist gemeinsam, dass es immer um mehr geht als bei anderen Streiks. Also Feminismus ist ein Projekt, das viel umfasst und wenn es jetzt konkret um die Arbeitssituation geht, umfasst es vor allem immer auch die unbezahlte Arbeit, was wir heute Care-Arbeit nennen. Also all die Arbeit, die Frauen im Verborgenen zu Hause erledigen, also die Kinderbetreuung, das Kochen, das Waschen, das Putzen etc., was traditionell immer Frauenaufgabe war. Und wenn heute Frauen, Feministinnen auf die Straße gehen und einen Streik ausrufen, dann richtet sich das immer gegen Geschlechterungleichheit, gegen die Geschlechterverhältnisse, so wie sie sind als Ganzes. Und das umfasst dann immer auch die Forderung zu sagen, wir müssen für eine Neuverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, also dieser ganzen Care-Arbeit, eintreten. Und leider hat sich da bis heute, das sehen wir immer wieder bei aktuellen Zeitverwendungsstudien, sehr wenig getan. Es geht aber auch immer um so klassische feministische Kernthemen wie Gewalt gegen Frauen, Femizide, Selbstbestimmung über den eigenen Körper, also Abtreibungsrechte. Das waren alles Themen, die die letzten großen explizit feministischen Streiks motiviert haben.
Ja, wir sprechen ja in dieser Folge von Eine Stunde History über den Frauenstreik auf Island vor 50 Jahren, der ja, wenn ich Ihre Definition jetzt richtig verstanden habe, tatsächlich auch schon ein feministischer Streik war. Also da ging es ja wirklich um diesen ganzheitlichen Anspruch, Gleichberechtigung zu erzielen in allen Facetten. Wie würden Sie die Streikkultur deutscher Frauen, also wir haben schon gelernt, dass die isländischen Frauen wirklich sehr, sehr streikfreudig sind. Wie würden Sie das auf die deutschen Frauen, wie würden Sie das beschreiben? Ist das in Deutschland auch so, dass die Frauen sehr gerne auf die Straße gehen für ihre Rechte?
Leider nicht. Also die ist deutlich schwächer ausgeprägt, wobei man tatsächlich immer auch in Rechnung stellen muss, dass Streiken für Frauen viel schwieriger ist. Also erstens mal ist es immer dann ein politischer Streik, der in Deutschland explizit verboten ist. Also politischer Generalstreik ist nicht legal. Also das ist die rechtliche Seite. Und von der ganz praktischen Seite ist es einfach so, dass Care-Arbeit zu bestreiken für ganz viele Frauen schlicht unmöglich ist. Also für eine alleinerziehende Mutter ist es einfach nicht machbar zu sagen, so, ich koche dir heute mal nichts, mein Kind, und ich lasse alles liegen, weil im besten Fall heißt es, das türmt sich dann alles und ich muss morgen das Doppelte erledigen. Im schlechtesten Fall, weiß ich nicht, ist meine pflegebedürftige Angehörige dann auf sich allein gestellt. Und das betrifft ja auch viele Berufe, in denen Frauen traditionell arbeiten. Also auch da Care-Arbeit verrichten. Also wenn ich als Pflegerin arbeite, sind die Menschen, für die ich verantwortlich bin auf mich angewiesen. Da kann ich auch nicht einfach sagen, so, da mache ich jetzt einfach nichts mehr und da lasse ich die Arbeit ruhen.
Mhm. Das hört sich so an, als hätten die Frauen in Deutschland in irgendeiner Form ein höheres Verantwortungsbewusstsein, weil im Grunde haben ja die isländischen Frauen genau das gemacht. Also in den Pflegeberufen sind sie tatsächlich geblieben an diesem Streiktag vor 50 Jahren. Aber auch die Mütter sind auf die Straßen gegangen und haben ihre Kinder einfach mal zu Hause gelassen, haben gesagt, okay, jetzt müssen sich dann halt einfach mal die Väter darum kümmern, dass da gekocht wird.
Ja, das wäre wünschenswert, dass das überall passiert. Es gibt ja diesen wirklich sehr berührenden und mitreißenden Film, der jetzt anlässlich der 50 Jahre über den isländischen Frauenstreik herausgekommen ist dieses Jahr und der das so anschaulich macht, wie das konkret geht und der auch dieses Momentum zeigt. Der hat mich so, ja, so berührt, weil sichtbar wurde, wie das ja oft abläuft. Es ist eine kleine Gruppe von Frauen, die sich zusammenschließt, Pläne schmiedet und am Anfang ist überhaupt nicht klar, ob das erfolgreich sein wird. Also es gibt ganz viel Widerstand, ganz viel Vorbehalte, ganz viele Frauen sind überhaupt nicht begeistert und auch gar nicht überzeugt, dass das klappen kann, eben aus den genannten Gründen. Und dann entwickelt sich das so und am Ende, ja, es ist dann wirklich wie in einem Spielfilm. Die Kinder sitzen bei den Vätern im Büro und bringen dort dann auch den Betrieb durcheinander. Die Kinder gehen mit auf die Straße, da werden ja auch Frauen interviewt, die das quasi aus der Perspektive der Kinder, die sie damals waren, berichten, was das für ein Moment war. Eine sagt, ich habe gewusst, die Welt wird nicht mehr die gleiche sein. Nach diesem Streik war sie dann ja auch in Island tatsächlich nicht. Also das ist ja auch das Gewaltige an diesem Streik, dass man sieht, was das tatsächlich bewirken kann. Es ist ein kleines Land, das kommt dort dazu. Die Dimensionen sind ganz anders. Ja, also da können sich auch viel leichter 90% aller Frauen beteiligen, weil irgendwie auch alle...
Die erreicht man leichter wahrscheinlich auch, ne?
Genau, die erreicht man leichter, das ist genau. Und das geht ja immer um Mobilisierung, wen kennt man und so. Das passiert ja auch über private Kontakte. Aber es zeigt eben, was das für eine Kraft hat. Also Island ist immer noch auf bis im Global Gender Report seit 16 Jahren unangefochten auf Platz 1. Die hatten die erste Präsidentin. Also da ist ganz viel passiert durch diesen Streik.
Gibt es denn, abgesehen jetzt mal von diesem Streik, der in Deutschland möglicherweise so einfach nicht zu organisieren wäre, gibt es Punkte, an denen wir deutschen Frauen uns bei den isländischen Frauen was abgucken könnten?
Ja, auf jeden Fall und nicht nur bei den isländischen. Also der Streik ist so prominent. Wir haben in Spanien erlebt, was da möglich ist. Also da gab es den Streik am Frauentag 2018, da haben sich über 5 Millionen Frauen beteiligt. Also das ist quasi vom Land her und von der Organisationsstruktur dann vergleichbarer jetzt mit Island. Also das geht und ich glaube, wir können uns in unterschiedlichen historischen Beispielen orientieren, die immer gezeigt haben, dass es sich lohnt zu streiken, dass etwas weitergeht. Und selbst wenn es nur ganz klein ist, also wir haben in der Schweiz Frauenstreiks gehabt, war das 1959, wo eine Gruppe von Lehrerinnen angefangen hat zu streiken. Wirklich ganz, ganz kleine Gruppe, die einfach so wütend und enttäuscht darüber war, dass das mit dem Frauenwahlrecht wieder nicht geklappt hat. Und obwohl das so eine kleine Gruppe war, hat das tatsächlich immense Auswirkungen gehabt und war quasi Vorbild dann für den großen Frauenstreik von 1991 in der Schweiz, der dann ganz entscheidend für die Gleichstellungspolitik wurde. Also selbst wenn man jetzt, wie in Deutschland, sich schwerer damit tut, die Massen zu mobilisieren und auf die Straße zu bringen, ist es ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es immer lohnend ist, etwas anzufangen und dass man quasi auch mediale Aufmerksamkeit bekommen kann, wenn man bestimmte Forderungen als kleine Gruppe formuliert und in Streik tritt, also zum Beispiel halt in einer Branche etc.
Haben wir denn aus Deutschland auch Beispiele für erfolgreiche Streiks der Frauen?
Oh Gott, wo bin ich? Was Deutschland
das,
betrifft,
ja.
Tatsächlich überfragt. Also wir haben tatsächlich viele, also historisch und global gesehen, ganz, ganz viele Beispiele für erfolgreiche Streiks, auch gerade in den letzten, also in der jüngeren Geschichte. Also denken wir an Polen, an den schwarzen Protest 2016, wo es tatsächlich gelungen ist, diese geplanten absolut restriktiven Abtreibungsgesetze nochmal zurückzuweisen. Oder wir haben jetzt gerade in Lateinamerika Ni Una Menos, die grüne Welle, die es wirklich geschafft hat, für die Liberalisierung von Abtreibungsgesetzen da etwas zu erwirken in Argentinien, in Kolumbien, in Mexiko. Aber in Deutschland selbst ist Streik einfach leider, ist diese, also wir haben ja auch immer wieder Versuche an den Frauentagen am 8. März Streiks zu initiieren und Deutschland war da selten ganz vorne mit dabei, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Lea Susemichel war das. Sie ist Journalistin, Autorin und seit 2006 leitet sie das Magazin Anschläge, das feministische Magazin. Vielen Dank, Frau Susemichel, für das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, lieber Matthias, was nimmst du denn jetzt mit aus dieser Folge über den Frauenstreik in Island?
Naja, also als Mann nehme ich mit, dass es eine große Frauensolidarität gibt. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist die auch größer als unter Umständen jedenfalls bei Männern, die dann doch eher gegeneinander sind. Frauen haben offenbar eine größere Empathie für das Gesamte um sie herum und nicht nur für ihre Mitmenschen, sondern auch für die Gesellschaft insgesamt. Das ist auch ausgeprägter als bei vielen Männern. Und ich meine darin, einen wesentlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern zu sehen. Und wenn du mich ganz ernsthaft fragst und wenn jetzt auch keiner zuhört, dann vertraue ich den Frauen da mehr als den Männern.
Meinst du, wir sollten die Welt retten?
Unbedingt.
Okay, dann los. Das war eine Stunde History über den ersten Streik der isländischen Frauen im Oktober 1975. Und in der nächsten Sendung, da ist Markus Dichmann wieder dran. Es geht um Taiwan, das an China zurückgegeben wurde am 25.10.1945. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.